Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die NHL Awards. Die wurden vor ein paar Tagen in Las Vegas verliehen und da wurden diejenigen ausgezeichnet, die nicht schon bereits in den Tagen und Wochen vorher verkündet wurden. Ich gehe allerdings auch diese Tage und Wochen noch einmal durch, weil ich in den letzten Ausgaben auch nicht groß erwähnt habe, wer da welchen Award bekommen hat, sondern da habe ich ja in den allermeisten Folgen einfach über die Playoffs berichtet. Was ich sagen muss, ist, dass ich es aktuell in diesem Jahr speziell sehr, sehr schade finde, wie die NHL den Zeitplan legt. Wir hatten ja am Dienstagmorgen deutscher Zeit das Finale. Dann gab es eben entsprechend am Donnerstag die NHL Awards. Am Freitag ging der NHL Draft los und morgen quasi am Montag, da beginnt die Free Agency und das ist für mich einfach viel zu kurz, das ist viel zu knapp und zwar nicht nur aus egoistischen Gründen, weil ich extrem wenig Zeit habe, in irgendeiner Form vernünftig die Podcasts vorzubereiten bzw. auch aufzunehmen, sondern einfach auch, finde ich, aus Respekt gegenüber den Spielern und eigentlich im Grunde auch aus Eigennutzen, denn die NHL hat natürlich ein Interesse daran, eine Finalserie möglichst gut zu vermarkten. Und für mich ist es so, wenn ich eine Finalserie habe, wenn ich den Sieger habe, dann erwarte ich auch 2-3 Tage später eine Parade. Und diese Parade der Florida Panthers, die gibt es eben erst heute am Sonntag danach. Jetzt kann man ja sagen, na gut, es hat auch immer Zeitgründe, logistische Gründe, alles richtig. Aber in dem Fall sind die Hauptgründe durch die NHL, nämlich dadurch, dass die Saison so spät begonnen hat beziehungsweise so lang gezogen ist, unter anderem auch, weil wir die extra Tage Pause in der Finalserie hatten, haben wir jetzt auch hintendrin diesen Verzug und diese strange Situation, dass also im Prinzip jetzt Spieler einen Tag, bevor sie Free Agents werden, diese Parade haben. Also einen Brandon Montour, einen Sam Reinhardt, die haben gerade den Stanley Cup gewonnen mit dieser Franchise und können das jetzt quasi noch bis Mitternacht heute genießen und danach sind sie höchstwahrscheinlich Free Agents, was nicht heißen soll, dass sie gehen müssen. Aber ich finde diesen Zeitrahmen so knapp bemessen und ich finde es halt auch aus Marketinggründen einfach falsch von der NHL, weil normalerweise du hast halt das Finale, du hast dann kurz danach irgendwann, sagen wir mal, 3 Tage später die Parade ungefähr, dann kommen die Awards und dann kommt der Draft und dann kommt die Free Agency. Und die NHL nutzt diesen Zeitraum überhaupt nicht. Jetzt gibt es natürlich diverse Gründe dafür. Ich werde jetzt in der heutigen Folge hier nicht das Ganze zu sehr ausführen, weil das dann auch zu lange dauern würde. Soll ja heute um die Awards gehen. Aber für mich ist das schon so, dass ich da sage, das hätte man wesentlich besser lösen können. Auch da, wie bei allem, sehr, sehr gerne. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, @lars_mar bei Twitter, info@sportpassion.de. Das würde mich natürlich interessieren, wie ihr das auch als Fans seht, weil letzten Endes, ich meine, ich mache einen Podcast, habe auch meine Meinung und das sind natürlich auch immer meine subjektive Meinung. Deswegen kann es natürlich sein, dass ich da jetzt vollkommen falsch liege, aber ich finde schon, wenn man das Ganze ein bisschen gestaffelt über 2 Wochen hätte, da hätte man sehr viel Aufmerksamkeit für die NHL. Es war eine großartige Saison, eine Riesenfinalserie, unter anderem auch, und das gebe ich zu, wahrscheinlich, weil man diese extra Tage Pause dazwischen hatte. Aber trotzdem, von der Vermarktung her, alles sehr, sehr knapp, alles hintereinander, auch jetzt der Draft mit der Sphere, das geht alles so, es ist tak, 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 tak. Und da hätte die NHL die Chance gehabt, meiner Meinung nach, das Ganze ein bisschen weiter auszuführen. Aber jetzt legen wir los mit den Awards. Und wir fangen an mit dem Award, mit dem ersten, der verliehen wurde. Gab ja schon vorher ein paar, die quasi am Ende der Saison feststanden. Die Art Ross Trophy für Kucherov, Rocket Richard Trophy für Austin Matthews. Also diejenigen Awards, die über die Zahlen der regulären Saison sich dann erspielt wurden und nicht verliehen wurden. Denn letzten Endes sind das ja Sachen, die, ich sage jetzt mal, schwarz-weiß sind. Wenn du die meisten Tore hast, kriegst du die Rocket Richard Trophy, hast du die meisten Punkte, gewinnst du die Art Ross Trophy und so weiter. Das sind Dinge, die standen fest. Aber der erste Award, der wurde verliehen oder beziehungsweise der wurde verkündet. Das ist der Mark Messier NHL Leadership Award. Und da wird ja im Prinzip dann gesagt, der geht an den Spieler, der während der regulären Saison auf und neben dem Eis große Führungsqualitäten für sein Team an den Tag legt und in seiner Gemeinde eine führende Rolle bei der Förderung des Eishockeysports spielt. Und diese Trophy, da gibt es Vorschläge von Fans, da gibt es Vorschläge, ich glaube auch von Medien, und dann gibt es am Ende einen, der die Mark Messier Trophy, den Mark Messier NHL Leadership Award verleiht, und das ist Mark Messier selber, und der ging in diesem Jahr an Jacob Trouba von den New York Rangers. Wer den Podcast schon länger hört, weiß, was ich für eine Meinung über Jacob Trouba in einigen Szenen habe. Was aber nicht heißen soll, dass er kein guter Leader ist. Er ist der Captain der New York Rangers. Er ist jemand, der da vorangeht, der sicherlich auch in der Gemeinde, bei sozialen Zwecken, bei Jugendcamps, bei was auch immer, sehr, sehr gute Arbeit leistet. Ich habe halt eine Meinung darüber, wie er spielt, aber das hat in dem Fall ja mit dem Award nichts zu tun. Was ich so ein bisschen komisch finde, ist natürlich, Mark Messier verleiht den und ein New York Ranger bekommt ihn. Auf der anderen Seite ist dann irgendwann auch mal so, dass auch ein New York Ranger wieder ausgezeichnet werden muss. Über die Führungsqualitäten von Jacob Trouba habe ich nichts Schlechtes gehört, deswegen der Award geht in dem Fall dann an Jacob Trouba. Dann kommt die Bill Masterton Memorial Trophy. Bei der Bill Masterton Memorial Trophy, da steht in der Beschreibung, an den Spieler, der die Qualitäten Ausdauer, Sportlichkeit und Hingabe zum Eishockey am besten verkörpert. Also ich würde es mal vereinfacht ausdrücken, in vielen der letzten Jahre ging diese Trophäe auch an jemanden, der sehr, sehr schwere Zeiten durchlebt hat. Da gab es Fälle, wo Spieler über Alkoholismus oder alkoholkrank waren. Da gab es Fälle, wo Spieler Krebserkrankungen hatten. Da gab es Fälle, wo Spieler schwere Verletzungen hatten und so weiter und so weiter. Und das ist eben für mich ein Award, der eine Wertschätzung dafür ist und auch nochmal heraushebt, dass Spieler eben Widerständen getrotzt haben und trotzdem über das Eishockey, über ihre Liebe zum Eishockeysport wieder zurückgefunden haben und auch wieder im Eishockeybereich dann tätig sind und spielen. Und da gab es eben in den letzten Jahren einige Fälle. Und in diesem Jahr ging dieser Award an Connor Ingram, der unter anderem wegen Depressionen seine Karriere vor ein paar Jahren fast beendet hätte, der jetzt für die Arizona Coyotes eine gute Saison in der letzten Spielzeit absolviert hat, der die meisten Shutouts hatte in der NHL und der sogar einmal First Star of the Week war im Dezember. Und von daher, ja, denke ich, dass er da eine sehr, sehr gute Wiederrückkehr oder eine Rückkehr in die NHL dann eben auch gefeiert hat. Ich tue mir da auch schwer, da jetzt Dinge zu vergleichen bei den anderen, die da mit nominiert waren. Ich meine, da ist es auch so, dass das immer dann lokal nominiert wird von den lokalen Journalisten. Und dementsprechend gibt es da 32 Kandidaten. Und ich glaube, dass jeder dieser Kandidaten eine gewisse Berechtigung hätte, die Trophäe zu gewinnen. Und dann letzten Endes Connor Ingram da auch, denke ich, jemand, der dann verdientermaßen diese Auszeichnung bekommen hat. Die Finalisten waren ansonsten Frederik Andersen, da wissen wir auch, dass der eine relativ schwere Zeit hinter sich hatte, ja auch in dieser Saison mit den Problemen, die er da hatte. Blutgerinnsel, meine ich, war es dann letzten Endes, was ihn sehr, sehr lange Zeit dort außer Gefecht gesetzt hat. Und der dritte Finalist, das war Oliver Kylington von den Calgary Flames, der zwischendrin auch 1,5 Jahre, meine ich sogar, weg war von den Flames, auch wegen einer mentalen Erkrankung. Und wie gesagt, ich tue mir da schwer, da irgendwie zu differenzieren. Ich denke, jeder, der da überhaupt auf der Liste steht, das ist schon bemerkenswert, alle 32, die da auf der Liste stehen, glaube ich, die haben was Besonderes geleistet und gezeigt, dass sie da eben auch dann trotz schwieriger Bedingungen eben dem Eishockeysport der NHL und ihren Teams dann jeweils treu bleiben. Und dementsprechend finde ich das erstmal eine schöne Geschichte, dass es auch diese 32 Spieler gibt. Hoffe natürlich, dass man irgendwann diesen Award vielleicht nicht mehr vergeben muss, weil es einfach diese Verletzungen, Erkrankungen oder ähnliches nicht mehr gibt. Aber ja, auf jeden Fall denke ich, eine positive Wertschätzung für die Spieler. Dann gehen wir mal weiter. Die Frank J. Selke Trophy, das ist die Trophäe für den Stürmer, der die defensiven Aspekte des Spiels am besten darstellt. Da waren die Finalisten Austin Matthews, Jordan Stahl und Alexander Barkov. Und letzten Endes ist es dann Alexander Sascha Barkov vom Stanley Cup Champion Florida Panthers geworden, der diese Trophäe dort entsprechend gewonnen hat. Und er ist ja auch ein Wiederholungstäter. 2021 hat er die Selke Trophy schon mal gewonnen. Und wenn man sich das Voting anguckt, auch das wurde dann durch die Professional Hockey Writers Association durchgeführt. Da hat er 165 Mal den allerersten Platz belegt von 5 Plätzen. Interessanterweise hat sein Mitspieler Sam Reinhardt die zweitmeisten Nominierungen für Platz 1. Aber insgesamt, wenn man sich jetzt die Punkte anschaut, die sich dann ergeben aus den 5 Plätzen, die da vergeben werden können. Barkov hatte 1817 Punkte, Jordan Stahl auf Platz 2, 539, Austin Matthews 514. Also man merkt, glaube ich, da sehr, sehr deutlich, dass diese Trophäe zu Recht an Barkov verliehen wurde, dass sich da die Experten sehr einig waren, was diese Auszeichnung betrifft. Der Jack Adams Award, der geht an den Coach, der am meisten zum Erfolg seines Teams beigetragen hat in der abgelaufenen Saison. Nominiert waren Rick Bowness, Andrew Brunette und Rick Tocchet. Und es wurde dann am Ende Rick Tocchet, der auch eine sehr, sehr gute Saison mit den Vancouver Canucks hatte. Das war auch jemand, wo ich vor der Saison gesagt habe, wenn ihr irgendwie Geld wetten wollt, wenn ihr einen Tipp abgeben wollt auf den Jack Adams Award, dann müsst ihr auf Rick Tocchet setzen, denn das ist immer so ein bisschen ein Indikator. Er ist vorher schon während der laufenden Saison gekommen, hatte dann da schon gute Arbeit geleistet in der vorletzten Saison, muss man jetzt sagen, also nicht in der abgelaufenen, sondern das Jahr davor. Und ja, dann liegt es natürlich nahe, dass diese Arbeit, dieser Schwung dann weitergeführt wird. Natürlich konnte man nicht ahnen, dass die Canucks so eine Saison spielen, dass sie so gut sind, aber in dem Fall dann hat er das Ganze weitergeführt. Was ich sagen muss, was ich ein bisschen schade finde tatsächlich, dass zum Beispiel ein Spencer Carberry da nicht drin auftaucht. Nicht, dass die anderen Kandidaten jetzt besonders schlecht sind. Also Rick Bowness hat auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet. In dem Fall gar keine Frage. Auch Andrew Brunette hat in Nashville mehr für mich aus dem Team rausgeholt, als ich vor der Saison gedacht hätte. Nur Spencer Carberry hat, glaube ich, finde ich, ein richtig großes Kunststück hinbekommen, denn diese Capitals-Mannschaft in die Playoffs zu führen, ob Torverhältnis hin oder her, fand ich schon nochmal eine Stufe ein bisschen drüber als das, was die beiden anderen genannten jetzt gemacht haben. Also klar, ist natürlich dann immer auch ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren, ob das jetzt wichtig ist, dass er damit auftaucht. Ich habe leider die Ergebnisse dieser Wahl auch noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die irgendwo offiziell auch gibt. Der Award wird tatsächlich von Broadcastern gewählt. Also das ist jetzt nicht die PHWA, die diesen Award wählt, sondern das sind Broadcaster. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, jetzt bisher keine Übersicht gefunden, wie da die Abstimmungsergebnisse waren. Also falls ich da nochmal was finde, kann ich das auch nochmal nachreichen. Wie gesagt, Rick Tocchet ist ein verdienter Jack Adams Award Winner, aber ich hätte mir zumindest gewünscht, dass da vielleicht dann Carberry da noch ein bisschen mehr dort wertgeschätzt wird. Aber egal. Dann kommt die King Clancy Memorial Trophy. Das ist auch ein Award, der geht an einen Spieler, der vorher quasi von seinem Team nominiert wird. Und da steht in der Beschreibung, der Preis geht an den Spieler, der auf und abseits des Eises Führungsqualitäten vorlebt und einen bemerkenswerten humanitären Beitrag in seiner Gemeinde geleistet hat. Ja, würde ich sagen, Mark Messier Award Light im Prinzip, ne, wenn man das Ganze so hört. Messier ist vielleicht dann die oberste Stufe, dieser Award ist dann eben eine kleine Stufe unten drunter. Ja, und wie gesagt, jedes Team nominiert da einen Spieler. Und dann gibt es ein Komitee, wo unter anderem auch Gary Bettman drin ist und ehemalige Gewinner des King Clancy Memorial oder der King Clancy Memorial Trophy. Und in diesem Jahr wurde da Anders Lee von den New York Islanders ausgezeichnet, der Mannschaftskapitän. Ja, toller Führungsspieler, kann man glaube ich nichts zu sagen, aber auch da ist es jetzt so, das ist für mich sehr schwierig da zu sagen, ob er jetzt derjenige war, der diese Trophäe bekommen muss oder ob das einer der anderen hätten sein können. Ich glaube, da auch wieder sind es 32 tolle Spieler, die nominiert werden und am Ende ist dann eben einer, der dort ausgewählt wird und Anders Lee ist sicherlich auch da ein würdiger Gewinner. Dann gibt es die Lady Byng Memorial Trophy. Da ist die offizielle Beschreibung für den Spieler, der die beste Art von Sportsgeist und Gentlemanverhalten in Kombination mit einem hohen Standard der Spielfähigkeit gezeigt hat. Da würde ich vereinfacht und laienhaft sagen, das ist der Spieler, der oder ein Spieler bekommt diesen Award, der sehr, sehr viel spielt, der ein sehr guter Eishockeyspieler ist, der aber sehr wenig Strafzeiten kassiert. Das ist, glaube ich, so vereinfacht ausgedrückt eine Beschreibung der Kriterien für die Auswahl dieses Awards. In dieser Saison waren nominiert Austin Matthews, Elias Pettersson und Jacob Slavin von den Carolina Hurricanes. Und am Ende ist es dann Jacob Slavin geworden, der diese Trophäe gewonnen hat. Auch diese Trophäe wird wieder von der Hockey Writers Association, Professional Hockey Writers Association, verliehen. Slavin hat 81 Partien gemacht als Verteidiger, hat knapp 21 Minuten Eiszeit und hat dann nur 8 Strafzeiten bekommen. Ja, ist in Ordnung. Er hat die Trophäe vor ein paar Jahren schon mal gewonnen. Da hatte er tatsächlich in 52 Spielen, das war damals die verkürzte eine Corona-Saison, da hat er tatsächlich nur 2 Strafminuten bekommen. Also er ist jemand, der sehr, sehr gut spielt, der sehr gut defensiv spielt und trotzdem ohne Fouls, ohne Strafen auskommt. Dementsprechend ist die Trophäe verdient. Und auch da muss ich halt sagen, die beiden anderen, Matthews und Pettersson, wären jetzt auch 2 gewesen, die durchaus auch diese Trophäe verdient gehabt hätten. Dann kommt der Jim Gregory General Manager of the Year Award. Da ist die Beschreibung relativ einfach. The League's Most Outstanding General Manager. Bedeutet also der General Manager, der die beste Arbeit geleistet hat, die herausragendste Arbeit geleistet hat in der abgelaufenen Saison. Bezieht sich ja jetzt dann nicht auf die Playoffs. Und der wird interessanterweise, da wird drüber abgestimmt, von den General Managern selber. Ich weiß gar nicht, ob es da Regelungen gibt, ob man für sich selber stimmen darf oder ob die auch 3 nennen müssen oder 5, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die Finalisten Patrick Alvin von den Vancouver Canucks, Jim Neal von den Dallas Stars und Bill Zito von den Florida Panthers. Und da merkt man schon, dass zwischen einer guten Leistung eines Teams und den entsprechenden Awards nicht nur bei den Spielern Zusammenhänge bestehen, sondern natürlich auch bei den Verantwortlichen. Wir hatten Rick Tocchet von den Canucks, der einen Award gewonnen hat. Jetzt ist zumindest sein General Manager nominiert. Die Dallas Stars waren 2 Jahre hintereinander im Western Conference Final. Jim Neal ist mit dabei. Bill Zito ist der General Manager, der entsprechend den Stanley Cup Gewinner zusammengestellt hat. Also da merkt man schon, erfolgreiche Arbeit wird da auch entsprechend honoriert. Und tatsächlich ist es wieder Jim Neal geworden. Denn dann muss man sagen, der hat schon 2023 diesen Award bekommen. Von den Dallas Stars, die Stars sicherlich ein sehr, sehr gutes Team, sehr, sehr gut zusammengestellt, auch wenn man die Trade-Deadline sieht da mit Tanev, mit den Dingen, die er gemacht hat, mit Matt Duchene jemanden gefunden als Free Agent zu einem sehr, sehr günstigen Preis in der Offseason. Sehr gut zusammengestellter Kader, wie gesagt, 2-mal hintereinander Western Conference Final erreicht, ist auch nicht so häufig vorgekommen in den letzten 10, 15, 20 Jahren, dass Teams das gelingt, dementsprechend da schon wirklich sehr, sehr gut, was in Dallas dort gemacht wird. Kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren, ob das dann 2 Jahre hintereinander der Fall sein muss. Der letzte, dem das gelungen ist, war Lou Lamoriello mit den Islanders, der 2020 und 2021 in den beiden Jahren, wo die Islanders das Eastern Conference Final erreicht haben, da auch entsprechend den Award bekommen hat. Also anscheinend ist es so, dass wenn man 2 Jahre hintereinander in Conference Final kommt, einen dann die anderen General Manager auch wählen. Aber wie gesagt, auch da alle 3 sind sehr, sehr gute Kandidaten. Ich habe es ja schon genannt, die Teams haben sehr gute Arbeit geleistet. Wird jetzt natürlich sehr interessant sein zu sehen, wie geht es weiter für die Teams in der Offseason. Alle 3 haben große Herausforderungen, das Team entweder zusammenzuhalten, noch zu ergänzen und eben dann entsprechend auf die neue Saison auszurichten. Aber das ist ein Thema für eine der nächsten Folgen. Gibt ja die Free Agency direkt in den nächsten Tagen. Das habe ich ja schon erwähnt. Dementsprechend, ja, also Jim Neal gewinnt den Jim Gregory General Manager of the Year Award. Dann gibt es den Willie O'Ree Community Hero Award. Den gibt es in Kanada. Und der wird an denjenigen verliehen, oder diejenige, an eine Person, die durch den Eishockeysport einen positiven Einfluss auf ihre Gemeinschaft, Kultur oder Gesellschaft ausgeübt hat. Ganz kurz einmal zum Hintergrund, wer das nicht weiß, Willie O'Ree war der erste schwarze Eishockeyspieler in der NHL und dementsprechend jemand, der da ein Wegbereiter war für viele andere, die danach gefolgt sind und hoffentlich für viele andere, die jetzt auch noch folgen werden. Er ist 88 Jahre alt und taucht auch immer mal wieder auf. Also wenn ihr die NHL verfolgt, da gibt es des Öfteren auch eben dann entsprechend Reminiszenzen an Willie O'Ree und diesen Award, dem hat man dann eben seinen Namen gegeben, finde ich auch einen sehr, sehr schönen Award, auch da das Ganze dann wertzuschätzen. Und am Ende hat den dann Mark DeMontis gewonnen. Also, wie gesagt, tut mir leid, ich kenne ihn nicht, aber das, was ich recherchiert habe, ist, dass er der Gründer vom Canadian Blind Hockey ist und dass er jemand ist, der da versucht, auch Aufmerksamkeit zu erregen für diejenigen, die eben entweder blind sind oder die zumindest eine sehr starke Sehbehinderung haben, aber trotzdem Eishockey spielen. Und auch da wieder allen Respekt. Das sind überhaupt diejenigen, wir reden jetzt hier über in den meisten Fällen über Stars, über Superstars, natürlich auch über soziale Arbeit in den Gemeinden, alles keine Frage. Aber das sind wirklich dann die richtigen Helden, diejenigen, die sich um diese Themen kümmern und diejenigen, die da vorangehen. Und dementsprechend ist das auch ein richtig schöner Award, in dem Fall dann für Mark DeMontis. Und da will ich noch einmal gucken, wer waren denn noch die weiteren Finalisten? Das war Mark Bergen, hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche. Und oh, der nächste Name ist natürlich sehr schwer. Ich versuche es jetzt einfach mal auszusprechen. Alan Hirlihy würde ich es aussprechen. Und ja, ich kann mal schauen, ob ich da für die nächsten Folgen noch ein bisschen mehr rausfinden kann, was die beiden machen. Ist sicherlich auch so, dass da auch wieder sehr, sehr gute Community, soziale Zwecke dahinter stecken und eben da entsprechend auch diese Awards dort an der Stelle auch gut aufgehoben gewesen wären. Das waren die Awards, die die NHL vor der NHL Awards Show in Las Vegas verliehen hat. Und während der NHL Awards Show wurden dann einige andere Trophäen verliehen. Und wir fangen mal an mit der Calder Memorial Trophy für den Rookie of the Year. The player selected as the most proficient in his first year of competition, also wenn man das dann ja wortwörtlich übersetzt, für den Spieler, der in seinem ersten Wettbewerbsjahr am besten abgeschnitten hat. Naja gut, das ist für mich so ein bisschen zweideutig, denn was heißt das, wenn man im ersten Wettbewerbsjahr am besten abschließt? Das wäre ja dann theoretisch der Topscorer. Nun ist es aber so, der Topscorer ist ja dann nicht unbedingt auch der zwangsläufig der beste Spieler eines Rookie-Jahrgangs. Deswegen haben wir da auch schon das Problem gehabt, was auch in den letzten Monaten diskutiert wurde in der NHL. Wie vergleicht man die Leistungen eines Connor Bedards, eines Stürmers, der sehr, sehr viel Eiszeit hat, der sehr, sehr viel Gelegenheit hat, auch dann selber zu treffen, der aber auch in einem richtig schlechten Team spielt, wo es dann quasi auch fast egal ist, was er macht und wo eigentlich im Prinzip er derjenige ist, der da grünes Licht hat für alle möglichen Aktionen. Will ihm jetzt keinen Vorwurf machen, dass er da irgendwas Wildes gemacht hat, aber das muss man eben auch sagen. Und auf der anderen Seite gibt es dann jemanden wie Brock Faber, der alle 82 Saisonspiele für Minnesota macht, der knapp unter 25 Minuten Eiszeit hat, als Verteidiger natürlich nicht so offensiv glänzen kann, wobei 47 Punkte für einen Rookie-Verteidiger auch schon eine sehr, sehr gute Ausbeute sind. Also da muss man eben dann auch ein bisschen einordnen und da ist natürlich für mich schwierig, das Ganze zu vergleichen. Ganz klar ist, das ist keine Frage, Connor Bedard ist der beste Rookie, was die Talente, was die Qualitäten, was auch die Karriere wahrscheinlich betreffen wird. Aber war er wirklich im letzten Jahr der beste Nachwuchsspieler in der NHL? Das ist eine Frage, die für mich eben sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. gab es eben auch einige Diskussionen, einige, die gesagt haben, naja, man kann eben die Leistung eines Verteidigers, der bei einem Team spielt, was ja dann letzten Endes auch um die Playoffs gekämpft hat, nicht ganz erreicht hat, aber was eben zumindest auf dem Weg dahin war, diese Leistung kann man nicht vergleichen mit jemandem, der eben in einer Mannschaft am Tabellenende spielt, wo im Grunde dann am Ende es wirklich dann egal war, wie sie gespielt haben, die Chicago Blackhawks. Auch dieser Award wurde wieder von der Hockey Writers Association verliehen, beziehungsweise die Mitglieder dort, die stimmberechtigt waren, haben abgestimmt. Die hatten 5 Votes, also einmal Platz 1, 2, 3, 4 und 5. Da gibt es eben ein Punktesystem wie bei den meisten anderen Awards, wo die Awards von der Hockey Writers Association vergeben werden auch. Die Punkte sind dann 10, 7, 5, 3, 1 und das Ganze wird dann eben addiert. In dem Fall war es dann so, am Ende ist Connor Bedard derjenige, der die Calder Trophy bekommt als NHL Top Rookie. Er hat 152 Mal bei einem Stimmzettel auf Platz 1 gestanden. Faber nur auf 52 Stück. Das zeigt natürlich so ein bisschen auch schon die Wertschätzung der Writer und derjenigen, die da in den Medien zuständig sind, trotzdem eben, wie gesagt, für mich extrem, wirklich extrem schwer zu vergleichen, diese Leistung. Und normalerweise sagt man ja auch bei Verteidigern, dann dauert es etwas länger, bis die eben sich entsprechend entwickeln. Deswegen ist auch das Alter mit 21 auf der einen Seite bei Faber und bei Bedard dann mit 18 auch schwer, dann irgendwie da, ja, direkt den Vergleich zu ziehen. Aber diese Trophäe geht dann eben an die Chicago Blackhawks. Dann kommen wir weiter zur nächsten Trophäe. Das ist dann hier bei mir in meiner Übersicht die James Norris Memorial Trophy. Auch die ist nicht ganz frei von Kontroversen. Das ist die Trophäe, ja, auf Deutsch würde ich erstmal sagen, für den besten Verteidiger, aber die genaue Definition oder genaue Übersetzung ist für den Abwehrspieler, der während der gesamten Saison die besten Allround-Fähigkeiten auf seiner Position zeigt. Und da muss ich sagen, da habe ich schon seit längerem ein Problem mit diesem Award bzw. der Beschreibung, denn es ist ein Award für Verteidiger, aber gleichzeitig wird gesagt, es ist für Allrounder. Und das ist so ein bisschen so für mich. Ja, es gibt die Selke Trophy für den Stürmer, der die beste Verteidigungsleistung bringt. Aber bei den Verteidigern wird dann eben auf Allrounder-Qualitäten gesetzt. Ich finde, und das habe ich auch schon in vergangenen Jahren gesagt, es sollte 2 Trophäen für die Verteidiger geben. Nämlich einmal eine von mir aus dann für den besten Allrounder oder in dem Fall dann würde ich es eher so darstellen, dass ich sage, für den besten offensiven Verteidiger. Und es sollte eine Trophäe geben für den besten Verteidiger. Denn das sind in den allerseltensten Fällen die ein und dieselbe Person. Und auch in diesem Jahr war es eben so, dass meiner Meinung nach eher Wert darauf gelegt wurde, dass es ein offensiver Verteidiger ist und nicht Wert darauf gelegt wurde, dass es jemand ist, der wirklich dann in der Defensive seine Stärken hat und der dann eben auch entsprechend als klassischer Stay-at-Home-Defender oder wie auch immer man das definieren will, gelten kann. Bevor ich auf die Finalisten von diesem Jahr und dann auch den Sieger eingehe, wenn ich jetzt auch mal die letzten Jahre oder Jahrzehnte im Grunde durchgehe, dann ist schon schwer, da jemanden zu... Also Nick Lidström wäre so derjenige, wo ich persönlich sagen würde, das ist am ehesten ein Verteidiger gewesen, der sehr gut defensiv agiert hat. Der war wirklich ein klassischer Allrounder. Viele andere sind dann wirklich eher die Offensivspezialisten, wenn man jetzt die letzten Jahre anguckt. Karlsson mit der Sensationssaison mit über 100 Punkten bei den Sharks, McCarr, Fox, Josi, das sind alles offensive Verteidiger. Und wie gesagt, auch da sehr, sehr schwierig, das Ganze dann zu beurteilen, wer da diese Trophäe bekommen sollte. Nominiert waren in dieser Spielzeit Quinn Hughes von den Vancouver Canucks, Roman Josi von den Nashville Predators und Cale McCarr von der Colorado Avalanche. Bei McCarr war es eher so eine, ich sag mal, Name-Nomination. Der hat keine für seine Verhältnisse wirklich gute Saison gespielt, hat natürlich viele Punkte gesammelt, wie gesagt, das ist dann eben wieder das anscheinend das Kriterium gewesen. Roman Josi hat tatsächlich sehr viel auch dazu beigetragen, dass die Nashville Predators auch zwischendrin diese sehr gute Serie hatten, dass sie die Playoffs erreicht haben, dass sie eine bessere Saison gespielt haben, als ich ihnen das eben dann auch zum Beispiel zugetraut habe. Aber am Ende ist derjenige, der die Trophäe bekommt, Quinn Hughes. Der hat erstmals in seiner Karriere alle 82 Saisonspiele gemacht für die Vancouver Canucks. 17 Tore, 75 Vorlagen, 92 Punkte. Das ist sensationell, was er da abgeliefert hat an Zahlen. Offensiv extrem gut, dazu auch wieder 24 Minuten, 41 Sekunden Eiszeit. Auch defensiv hat er sicherlich dazu beigetragen, dass die Canucks eine sehr, sehr gute Spielzeit hatten. Wir sind jetzt durchgegangen, Rick Tocchet hat schon einen Award bekommen. Alvin war nominiert, also auch da wieder sieht man, dass der Erfolg des Teams, der Franchise, sich eben dann auch in den individuellen Awards da niederschlägt. Dann gehen wir weiter, wir haben noch ein paar Trophäen zu verleihen, beziehungsweise die verliehen wurden. Wir haben die Vezina Trophy und die Vezina Trophy, die geht an den Goaltender, adjudged to be the best at his position, also bester Torhüter in der NHL. Da wird tatsächlich von den General Managern drüber abgestimmt. Ich finde übrigens auch das interessant, wer über welchen Award abstimmt. Also, dass die General Manager selber über den besten Manager abstimmen. Okay, sie können es am besten beurteilen. Warum allerdings die General Manager am besten beurteilen können, welches der beste Torhüter war, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Nicht, dass das jetzt eine falsche Wahl war oder so. Ich finde es nur interessant, welche verschiedenen Wählergruppen, so muss man es ja ausdrücken, die verschiedenen Awards-Trophäen dort dann entsprechend wählen. In dem Fall waren nominiert Sergei Bobrovsky von den Florida Panthers, Thatcher Demko, das kommt immer wieder, von den Vancouver Canucks und Connor Hellebuck von den Winnipeg Jets. Und im Grunde war da schon klar, dass es Connor Hellebuck werden würde. Der hat eine sehr, sehr gute reguläre Saison gespielt, gar keine Frage. Es war aber so, dass er dann in den Playoffs eben nicht so gut gespielt hat. Okay. Aber trotzdem hat es dann eben gereicht. Er hat in 31 von 32 Fällen die Stimmen für Platz 1 bekommen. Übrigens interessant, ansonsten werden ja immer 5 nominiert. Bei der Vezina Trophy sind es dann 3 mit einem Punktesystem von 5, 3, 1. In dem Fall eben auf 31 von 32 Zetteln von General Managern stand Connor Hellebuck. Sergei Bobrovsky war der einzige von den dreien, der die andere Nummer 1 Stimme bekommen hat. Was ganz interessant war, dass Linus Ullmark und Jeremy Swayman auf Platz 6 und 7 gelandet sind. Man hätte bei Swayman zum Beispiel auch argumentieren können, dass er derjenige war, der eigentlich eher da vorne mit reingehört hätte. Und vielleicht Bobrovsky dann, obwohl er ja einmal auf 1 war, nicht in diese finale Nominierung mit reingehört hätte. Aber letzten Endes ist das auch egal, denn Connor Hellebuck hat deutlich und auch zu Recht dann diesen Wettbewerb gewonnen und bekommt die Vezina Trophy für die Saison 2023-2024 verliehen. Und dann, jetzt schaue ich nochmal durch, ich hoffe, ich habe nichts anderes vergessen. Dann blieben noch die, ja, im Grunde beiden wichtigsten Trophäen. Da ist zum einen die Hart Memorial Trophy, auch wieder von der PHWA verliehen. Da ist die Definition, wenn man das wortwörtlich übersetzt, an den Spieler, der für seine Mannschaft am wertvollsten ist, wird die Hart Memorial/MVP-Trophy der NHL verliehen. Und das war in der Saison 2023-2024 laut den Stimmberechtigten Nathan MacKinnon von der Colorado Avalanche. Da gibt es von mir, ich suche mal die Nummer raus, eine ganze Folge dazu. Also wenn ihr da ein bisschen Insights haben wollt und so ein bisschen auch die Pros und Contra für die zahlreichen verschiedenen Kandidaten, dann hört euch Folge 400, ist es tatsächlich an. Also eine quasi kleine Jubiläumsfolge, die habe ich 4 Spieler für eine MVP-Trophy genannt. In der Folge gehe ich auf MacKinnon ein, auf McDavid, auf Kucherov und auf Auston Matthews, die alle 4 sehr, sehr gute Leistungen hatten und die alle vier berechtigte Argumente dafür hatten, dass sie die MVP-Trophy erhalten könnten. Man muss auch Artemi Panarin noch mit dazu nennen, zumindest für die reguläre Saison. Am Ende hatte ich das in der Folge auch erklärt, ist dieser Award auch zum Teil ein Award, der ja aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre verliehen wird und auch manchmal so ein bisschen als Karriere-Award gesehen werden kann. Also nicht, dass Nathan MacKinnon mit der Saison diesen Award nicht verdient hätte. Der hat 140 Punkte gemacht, der hat eine neue Bestleistung, Rekorde aufgestellt, was Punkte für die Avalanche betrifft. Er hatte diese Superserie mit 35 Heimspielen in Folge, wo er einen Punkt geholt hat. Zweitlängste Serie nach Wayne Gretzky. Auch das alles, ne, kleine Rekorde auch mit dabei. Und er war natürlich jemand, der eine sehr, sehr gute Spielzeit hatte, aber man könnte auch für Kucherov argumentieren. McDavid mit dem Rekord über 100 Assists, die hatte Kucherov auch. Also einfach schon sehr, sehr gut, wenn man sich das anschaut. War es dann am Ende eindeutiger, als ich das vermutet hätte. Nathan MacKinnon stand auf 137 Stimmzetteln von 194 auf Platz 1. Nikita Kucherov immerhin noch auf 50 anderen Stimmzetteln auf 1, die 7 anderen, die übrig bleiben, die haben sich dann eben entsprechend verteilt. Und ja, nochmal, Nathan MacKinnon hat in den letzten Jahren immer mal wieder dran geschnuppert an diesem Award und hat ihn da nicht bekommen, zum Beispiel in der Saison, wo Taylor Hall dann MVP wurde. Und ich glaube, dass das ein Stück weit dann auch mit reingespielt hat in diese Abstimmung und dass er da eben dann für diese Saison, aber auch insgesamt für seine Leistung der letzten Jahre mit ausgezeichnet wurde. Und natürlich gegen Kucherov sprach zum Beispiel, dass der schon einmal MVP war und entsprechend diese Trophäe schon im Schrank hat. Und nochmal, dann ist das Abstimmverhalten manchmal so, dass dann gesagt wird, okay, komm, wer hatte es noch nicht? Wer hat es dann vielleicht aufgrund dieser Tatsache ein bisschen mehr verdient, und das war bei Nathan MacKinnon in dieser Saison der Fall. Damit bleibt noch der Ted Lindsay Award, und der Ted Lindsay Award, der ist der Award, über den die Spieler abstimmen, nämlich dann die Mitglieder der National Hockey League Players Association. Ich weiß gar nicht, wie die abstimmen, ob die auch irgendwie 5 nennen oder so. Und da wird tatsächlich gesagt, also das andere ist ja der wertvollste Spieler quasi. Also wenn man die andere Übersetzung nimmt, und bei der Übersetzung für den Ted Lindsay Award, da ist es dann für den herausragendsten Spieler, der von den Mitgliedern der NHLPA gewählt wurde. Also kann man sagen, das eine ist vielleicht für den Spieler, der eben seinem Team nicht fehlen darf, und das andere ist für den besten Spieler der Saison, wenn sich die denn unterscheiden. Und da muss ich sagen, war ich schon auch ein Stück weit überrascht. Denn auch diesen Award hat Nathan MacKinnon bekommen, was wiederum natürlich auch so ein bisschen unterfuttert, dass er dann auch der MVP war und er eben dann beide Awards, die Hart Memorial Trophy und den Ted Lindsay Award, bekommen hat. Auch da war es so, dass in dem Fall Nikita Kucherov von den Lightning und Austin Matthews die Finalisten waren. Tatsächlich war es so, beim MVP Award war es nicht Matthews, sondern Connor McDavid. Aber wie gesagt, diese vier, Folge 400, wenn ihr da die Argumente dafür oder dagegen euch anhören möchtet, dann hört euch Folge 400 an. Da bin ich im Detail drauf eingegangen, will ich an dieser Stelle nicht. Insgesamt, ich konnte es nachvollziehen. Mein Stimmzettel hätte in dem Fall auch so ausgesehen. Es gibt insgesamt für mich auch keine wirkliche Überraschung. Ja, es gibt die Argumente bei der Calder Trophy, dass man da diskutieren könnte. Es gibt beim Jack Adams Award so ein paar Details, was die Finalisten betrifft, sicherlich. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, in diesem Jahr nichts, wo man in irgendeiner Form groß kritisieren kann, wie dort abgestimmt wurde, was aber, glaube ich, auch zum Teil daran liegt, dass eben die Hockey Writers Association da auch sehr seriös arbeitet. Im Normalfall, vor ein paar Jahren, das mit Austin Matthews fand ich damals ein bisschen unglücklich, aber ansonsten sind die Kolleginnen und Kollegen da, finde ich, sehr, sehr gut unterwegs. Das waren also die Awards in der NHL-Saison 2023-2024. Natürlich die beiden wichtigsten Awards letzten Endes. Die haben dann Spieler bzw. ein Team nach der Finalserie bekommen. Erstmals seit langem war es so, dass zum einen ein Team den Stanley Cup gewonnen hat, die Florida Panthers, und zum anderen ein Spieler aus der Verlierermannschaft die Conn Smythe Trophy bekommen hat als wertvollster Spieler der Playoffs. Aber da ist eben auch der Unterschied zum Beispiel zur NBA. Die Trophäe in der NHL ist für die Playoffs und nicht für die Finalserie. Auch das wäre etwas, wo man vielleicht mal drüber nachdenken könnte. Die NBA hat ja jetzt für Western Conference und für Eastern Conference Awards eingeführt. Vielleicht wäre es in der NHL mal eine Überlegung wert, das auch zu machen. Dann würde man sich auch diesen Konflikt sparen, dass das vielleicht nachher etwas zu lange dauert. Und vielleicht hätte man sogar auch Trophäen, die die Spieler oder die Teams gerne nach oben heben. Denn wir haben ja dieses Schauspiel gehabt, dass beide Teams nach dem jeweiligen Conference Final die Awards nicht in die Hand nehmen wollten. In dem Fall, ich werde jetzt mal nochmal die genauen Namen raussuchen. In dem Fall war es die Prince of Wales Trophy, die ja für die Eastern Conference verliehen wird. Und der Clarence S. Campbell Bowl für die Western Conference. Ja, und Connor McDavid hat es, glaube ich, gesagt vor der Finalserie. Naja, wir haben beide die Trophäe nicht berührt. Eins von beiden war falsch. Stellt sich heraus, das Nicht-Berühren des Clarence S. Campbell Bowl für die Edmonton Oilers war dann falsch, weil sie in 7 die Finalserie verloren haben, wenn man denn an so etwas glauben möchte. Ja, ich denke, damit haben wir jetzt auch in der Folge die Awards und Trophäen und Auszeichnungen abgehandelt in der NHL. Und ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wie gesagt, die erste Draftrunde, die anderen Draftrunden 2-7, die sind auch schon durch am Freitag und am Samstag. Da gibt es in diesem Jahr keine Spezialfolge von mir dazu. Es wird vielleicht nochmal in einer allgemeinen Folge eine kleine Zusammenfassung geben, auch um 1-2 Trades, die da drum passiert sind. Aber wie gesagt, dadurch, dass diese Taktung einfach für mich überflüssigerweise so eng ist, habe ich da im Moment keine Zeit für. Im Grunde müsste ich ja jeden Tag eine Folge machen und das gelingt mir im Moment nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann auch keine Lust zu. Denn auch bei mir ist so ein bisschen die Erschöpfung da nach den Playoffs. Da waren ja auch viele Folgen mit dabei. Deswegen seht mir das bitte nach. Wenn ihr dazu auch Anmerkungen und Fragen habt, gerne at lars-mar@sportpassion.de. Ansonsten kennt ihr das. Gerne den Podcast abonnieren. Bitte weitersagen, bitte teilen, bitte bewerten, wenn ihr das wollt und könnt. Da reichen einmal kurz 5 Sterne idealerweise natürlich, aber auch immer was ihr wollt. Natürlich auch da, also wenn ihr Kritik habt und sagt, nee, Moment mal, mir gefällt das hier überhaupt nicht, sehr, sehr gerne, denn das habe ich euch schon des Öfteren gesagt, ohne Kritik und ohne Feedback kann ich nicht an der Sendung arbeiten und dann mache ich das, was ich für gut befinde, was nicht unbedingt immer das ist, was ihr dann hören möchtet. Ansonsten geht wie immer, schaut in die Shownotes, wenn ihr auch ein bisschen was mit in die Kasse einzahlen wollt vom Podcast. Auch da ist in den Shownotes immer zu finden, wo ihr das regelmäßig oder einmalig machen könnt. Und für heute würde ich sagen, reicht's dann auch. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.